Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Moin moin.
Thema diesmal, die Befreiung von Auschwitz.
Ja.
Warum ist eigentlich Auschwitz zum Symbol geworden? War das das größte Lager, das furchtbarste Lager?
Ja,
ich habe es selber noch nie dahin geschafft tatsächlich, obwohl ich ja in relativer Nähe wohne, aber ja.
Ja, also es war tatsächlich das größte Lager mit, man schätzt, 1,1 Millionen Opfern. Und als es von der Roten Armee am 27. Januar 1945 befreit wurde, haben die Rotarmisten dort 7000 Menschen vorgefunden, Menschen stark abgemagert, völlig leer. 900 Leichen lagen da in den Baracken, die gestorben sind in den letzten Tagen. Und die Kenntnis, dass das so gewesen ist, wurde tatsächlich sehr schnell verbreitet. Also es ist jetzt nicht so, als wenn die Leute, die ja unsere Großeltern, da haben wir nichts von gewusst. Das ist sicherlich Mumpitz, weil bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen wurde der Film gezeigt, den die russische Armee, die Rote Armee damals gedreht hat. Mit Leichenbergen, mit Krematorien, mit diesen Gesichtern, mit zurückgelegten Augen, ganz furchtbar. Und dieses wurde auch öffentlich gemacht. Es gab Zeitungen, in denen dann Bilder zu sehen waren davon. Und die Leute haben diese Zeitungen gelesen. Da gibt es auch Dokumente drüber, hat auch Reaktionen gegeben. Und man kann also wirklich nachweisen, dass diese Informationen an die deutsche Bevölkerung weitergegeben wurde. Und man kann eigentlich wirklich auch heute noch, wirklich 80 Jahre danach, nur noch sagen, es ist einfach nicht zu glauben.
Ja.
Es gibt immer noch Leute, die sagen, dass es das nicht gegeben hat. Und das ist einfach derartig furchtbar, dass ich war im Übrigen, um das mal zu sagen, auch noch nie dort. Ich werde da auch nicht mehr hingehen in meinem Leben, weil ich einfach so viel Elend schon gesehen habe in solchen Dingern, dass ich sage, ich muss das nicht mehr haben. Mich interessiert einfach mehr, warum, um Gottes Willen, gibt es diesen verfluchten Antisemitismus und das einfach so zu begründen mit, ja, die haben dann Christus ans Kreuz genagelt. Ja, sag ich, sie haben dann einen der ihren ans Kreuz genagelt, wenn sie das denn schon gemacht haben. Mhm. Es waren zwar die römischen Legionäre, aber das zählt für mich nicht. Und auch die Tatsache, dass die Juden in der Diaspora sich irgendwo anders niederlassen mussten und es da Stress gab, auch das finde ich irgendwie, ist dann irgendwann auch mal erledigt, zumal es ja alles schon hunderte von Jahren zurückliegt.
Ja. Also, wobei ja wahrscheinlich gar nicht die Frage ist, also ich würde denken oder vermuten, dass der Antisemitismus nicht die Ursache für das Ganze war, sondern dass so eine prinzipielle unmenschliche Gehässigkeit die Grundlage ist und die Juden einfach ein willkommenes Opfer waren, weil sie halt schon so lange Opfer sind auch.
Also nein, also es waren die Juden. Es gab natürlich noch andere Gruppen, die auch verfolgt wurden, das wollen wir jetzt nicht unterschlagen. Also Homosexuelle, Kommunisten, Gewerkschafter, Sozialdemokraten, die wurden alle verfolgt und auch alle umgebracht, so man sie kriegen konnte. Das ist unbestritten und das will ich auch in keinster Weise irgendwie zurücksetzen. Aber die Hauptzielgruppe war die Verbindung zwischen Bolschewisten und Juden.
Klar, klar, klar.
Das war antijüdisch, antisemitisch.
Okay.
Also wirklich, man kann das an vielen Äußerungen sehen, man kann alleine die Protokolle der Wannsee-Konferenz.
Ja, ja, mein Problem dabei ist, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man Juden so sehr hassen kann, dass man so eine absurde Vernichtungsmaschine erfindet, um die vom Antlitz der Erde einfach zu tilgen. Das ist für mich völlig unvorstellbar.
Ja, eben.
Mich ist eher vorstellbar, dass viele, viele Menschen so gehässig sind, dass sie prinzipiell dazu bereit sind, wenn es denn ein hinreichendes Vehikel gibt. Weißt du?
Du kannst dir vieles nicht vorstellen, mein Freund. Ich auch nicht.
Das stimmt.
Ich auch nicht. Aber es ist so gewesen. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Die Juden, also Hitlers frühe Texte aus den Anfangsjahren 1919, da war er im Auftrag der Reichswehr unterwegs, um zu gucken, wie die Stimmung in diesen neu aufgestellten 100.000 Mann her ist. Und da gibt es einen schriftlichen Beleg von ihm, da schreibt er über die Juden, dass nur so rauscht. Also es ist, für mich gibt es da wirklich keinen Zweifel. Und wenn du dann überlegst sozusagen, warum ist das so? Da werde ich keine Antwort drauf finden. Aber dass es so ist, das weiß ich wirklich. Ich will mal ein Beispiel sagen, da sage ich, ich verstehe nichts davon. 1096 oder 97. beginnt der erste Kreuzzug, in dem Ritter mit dem Kreuz auf der Brust hier in Worms und Köln und überall losziehen, gen erstmal Konstantinopel und dann runter nach Jerusalem. So. Und auf dem Weg nur durch Deutschland gibt es jeden Tag ein Pogrom. Jetzt überleg mal. Die ziehen nach Jerusalem, um die Stadt von Jesu Christi zu befreien von den Moslems.
Ja.
Das war ja das Ziel.
Und bringen und auf dem
unterwegs,
Weg dann die Juden um.
Ja. Und kannst du, die hätten auch alle Rothaarigen umbringen können. Ja. Haben sie aber nicht gemacht. Sie haben Juden umgebracht. Und das geht durchs Ganze bis ins 18., 19. Jahrhundert hast du immer wieder, oder noch eine wunderbare Beispielsgeschichte, in Bacharach am Rhein, ja, wird eine Leiche eines jungen Mannes angeschwemmt am Rhein. Die Leute finden den in Bacharach und sagen, wer ist das? Keiner weiß das. Junger Mann, 20 Jahre. Und dann sagt einer, das waren die Juden. Die haben den umgebracht, weil die für das Pessachfest das Blut eines jungen Mannes brauchten. Pass auf. Dann wurde aus diesem jungen Mann, von dem kein Mensch weiß, wie der geheißen hat, Werner von Oberwesel.
Haben auch mal eine Sendung dazu gemacht?
Ja, haben wir mal ganz, sind wir schon ewig hier. Werner von Oberwesel. Dann haben die gesagt, das ist ein Opfer eines jüdischen Ritualmordes. Tage später, kannst du wirklich durch die Chroniken sehen, gibt es entlang von Rhein und Mosel Pogrome. Hunderte von Juden werden umgebracht. Gleichzeitig bauen diese Typen, man kann das nicht anders sagen, diese christlichen Typen in Bacharach eine Kirche.
Ja.
Und machen diesen Ort zum Wallfahrtsort. Das Ganze, ich bitte dich, das Ganze geht bis 1963.
Ja, und über die Jahrhunderte wahrscheinlich die meisten Menschen vergessen, warum diese Kirche da überhaupt steht. Und
nein, das
einfach,
steht da ganz dick dran. Nein,
auch, das noch, da ganz, auch das noch?
Ja, ja.
Okay.
Sie haben ein Geschäft damit
gemacht. Ich bin viel zu wohlwollend. Ja.
Genau, die haben ein Geschäft damit gemacht. Diese verdammte katholische Kirche hat ein Geschäft damit gemacht, hat die Leute dahin gelockt. Die haben dann ihre Groschen da gelassen und irgendwelche Reliquien gekauft. Und das hat gedauert von 1270, sagen wir einfach bis 1970, das ist einfacher zu rechnen. 1963 war es genau. Kam der damalige Papst Johannes der 23. nach Bacharach. Er war gar nicht da, sondern hat einfach nur geschrieben. Er hat sich nach 700 Jahren hat er sich entschuldigt. Und seine Entschuldigung endete mit dem Satz, denn wir wussten nicht, was wir taten.
Lukas 23, 34.
So ist es. Und ich habe dann da gesagt, die haben 700 Jahre lang aus einer völlig ausgedachten Scheißgeschichte Geld gemacht, die Juden verhöhnt, für weitere Pogrome gesorgt. Den Antijudaismus war es ja früher erst. Antisemitismus ist ja, dass man sagt, da gibt's Blutunterschiede, das ist dann der Antisemitismus, den er natürlich auch unterstützt. So, und wenn du das so als Vorgeschichte, und das gab's ja an anderen Orten auch, das ist ja jetzt nur eine von vielen Geschichten, dann kann man sich vorstellen, dass dann mit Charles Darwin, der dann diese Abstammungslehre gemacht hat, der ist böswillig und falsch von den Nazis ausgeschlachtet worden oder von den Vorläufern der Nazis, also von Hitlers Vätern kann man sozusagen sagen. Und das haben die dann unters Volk gebracht, und zwar ungefähr ab 1870, 80. Das heißt, die Bevölkerung ist systematisch über die Jahrzehnte hinweg antisemitisch, muss man dann sagen, weil die dann gesagt haben, es gibt einen Blutsunterschied zwischen uns und denen, darauf vorbereitet worden, dass man gegen die Juden vorgehen muss. Ja. Das hat im Übrigen auch im Ersten Weltkrieg funktioniert. Jüdische Soldaten gab es en masse. Das waren Patrioten, deutsche Patrioten, Kaiseranhänger, Juden. Am Schluss des Krieges hieß es, die Juden hätten von hinten den Dolch in den Rücken der Soldaten an der Westfront gestoßen. Wer hat's verbreitet? Hindenburg. Wer wurde Reichspräsident? Hindenburg. So, und wenn du dieses Klima siehst und wenn du dann siehst, die Nazis haben sich überhaupt nichts ausgedacht, nichts, das ist alles Quatsch. Sie haben keinen einzigen eigenen Gedanken gehabt. Sie haben allenfalls, und das war sehr, sehr perfide und hat sehr gut funktioniert, das aufgegriffen, was in der Bevölkerung ohnehin vorhanden war. Und dazu gehörte unter anderem dieser schreckliche Antisemitismus. Und seit 1917, also seit dem Ende des Ersten Weltkrieges, auch der Antibolschewismus, weil die Bolschewiki in Moskau, die hatten gerade ihr eigenes Fell gerettet und haben die Revolution gegen die Weißen gewonnen.
Aha.
So, haben sie den Lautsprecher in die Hand genommen und haben gesagt, jetzt gibt's die Weltrevolution. Und ich meine, das ist natürlich genauso scheiße gewesen wie diese gesamte Revolution sowieso, weil sie hat genauso viel Tote hervorgebracht wie vorher das Zarenreich, wahrscheinlich noch mehr. Aber dann auch noch so blöd zu sein, zu sagen, jetzt machen wir das in den anderen Staaten auch, da muss ich wirklich sagen, dass dann die Reaktion in diesen anderen Staaten ist, das möchten wir aber nicht. Das kann ich schon nachvollziehen.
Auf eine Art, ja.
Ja, und das haben die Nazis miteinander verbunden. Weil es gab tatsächlich in der Bolschewiki-Führung ein paar Juden. Und dann haben sie gesagt, das sind die Juden, die das machen. Und die Juden sind unser Unglück. Wir müssen sie vorsorglich umbringen, damit sie uns nicht umbringen. Auschwitz, und damit komme ich jetzt zum Thema dieser Sendung, die mir auch wirklich sehr viel Kummer bereitet hat, weil das einfach schwierig ist. Der Mord an den Juden ist vorsorglich begangen worden, weil sie gesagt haben, wenn wir das nicht machen, dann machen die das. Das ist schwer nachzuvollziehen.
Ja, ich genau. Aber also der erste Gedanke, der mir da in den Kopf kommt, ist immer, haben die das wirklich geglaubt? Absolut. Oder haben die, wie ich eben sagte, ein Vehikel gebraucht, um einfach Macht auszuüben?
Ja, sie haben ein Vehikel gebraucht, um die Juden umzubringen, das stimmt. Und sie haben damit natürlich auch ihre Macht versucht zu festigen, das stimmt auch, weil sie damit einer in der Bevölkerung vorhandenen Stimmung nachgekommen sind.
Ja, wenn so viele Menschen seit so vielen Jahrhunderten das Gleiche erzählen, dann wird ja wohl irgendwas dran sein. Ist ja gerne so ein Gedanke, den man hat. Ja.
Und ich will ja noch ein Beispiel sagen, wo es jedem evangelischen Christen die Fußnägel aufrollt. Als im November 1938 sogenannte Reichspogromnacht stattgefunden hat, also wo die Synagogen gebrannt haben, ist am nächsten Tag der Chef der deutschen Christen, das war die Nazi-Abwandlung der evangelischen Kirche, hingegangen und hat aus Luthers Schrift gegen die Juden zitiert und hat gesagt, wenn am Geburtstag von Martin Luther, das ist der 9. November 1484 oder 86 oder sowas gewesen, wenn an diesem Tag die Synagogen brennen, dann zitiere ich ihn jetzt mal, was er gegen die Juden geschrieben hat. Und wenn du das liest, was Luther gegen die Juden geschrieben hat.
Ja, dann solltest du eigentlich nie wieder Lutherjahre feiern. Ja, ja.
Du solltest den Mann verdammen in wirklich und so weiter. Keiner weiß, was den Luther getrieben hat, diese Scheiße zu schreiben. Also ich habe Theologen gefragt, sagen wir, nein, wissen wir nicht, keine Ahnung. Es ist so, dass er es geschrieben hat, aber warum, weiß man nicht. So, und das heißt, die Christen, von denen es ja in der Nazizeit auch eine ganze Menge gegeben hat, die lesen am Tag nach der Pogromnacht, dass Luther eigentlich auch gegen die Juden war und dass das eigentlich alles rechtens ist. Und dann ist die nächste Bastion gebrochen, derer, die sagen, das ist falsch, was wir da machen, wir dürfen das nicht, das ist eine Katastrophe. Und dann hast du irgendwann sozusagen so viel
So viel Scholastik.
Ja, du hast so viele Aktionen gemacht, dass du sagst, ja, da wird jetzt keiner mehr gegen sein, weil die ja gesagt, ja, das ist immer schon so gewesen.
Ja.
Ja. Und dann kommt eben dazu, dass 1935 mit den Rassegesetzen, den Nürnberger Rassegesetzen, unterschieden wurde zwischen wertvollem, in Klammern arischem Blut und minderwertigem Blut. Und dass das nicht vermischt werden dürfte, weil das minderwertige Blut das gute Blut nach unten zieht und nicht das gute Blut das minderwertige nach oben. Dieses völliger Blödsinn, einfach nur Gedankengonorrhoe.
Ähnliche Motive hast du heutzutage im Schulkontext. Da sind es ja auch immer die schlechteren Schüler, die guten Schüler mit runterziehen. Das ist ein sehr, sehr gerne genommenes Argument für den Weiterbetrieb des dreigliedrigen Regelschulsystems, wenn du oder so.
Das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen.
Das ist wirklich, du hörst das dann immer wieder. Also gerade Leute, die selber Abitur haben und Wert darauf legen, dass ihre Kinder auch Abitur machen, die kommen nie auf die Idee, dass es sich da eventuell um Standesdünkel handeln könnte. Und eins der beliebtesten Argumente von diesen Leuten ist ja, wenn wir die alle zusammen in eine Klasse setzen, dann wird das Leistungsniveau insgesamt sinken, weil die schlechten Schüler ziehen die guten Schüler mit runter. Andersrum wäre auch ein Argument, ne? Also das wird insgesamt steigen, denn die guten Schüler ziehen die schlechten Schüler mit hoch. Könnte man auch sagen. Aber ja, diese Motive, das ist so ein biologistischer, ein ganz komischer, klassistisch-biologistischer Ansatz, den ich auch immer ein bisschen seltsam finde. Ja.
Es ist auf jeden Fall seltsam, das ist gar keine Frage. Aber zu der Zeit, wo du, wenn du sagst, und das Volk dir das glaubt, weil du eben über Jahrhunderte diese Scheiße immer gehört hast.
Irgendwas,
und dann steht der dicke Göring vor dir.
Ja, genau,
ja. Ja, und verkündet, also vor jedem Kinofilm wurde das gezeigt in der Wochenschau, was damit alles verboten sei. Also Geschlechtsverkehr wurde, also express steht da drin, Geschlechtsverkehr ist verboten. Und dann hörst du, dass das deswegen verboten ist, weil das Blut der Juden minderwertig ist. Das siehst du dann im Stürmer. Die hatten so Schaukästen überall. Und da wurde dann der Stürmer, das war eine ganz schreckliche, wirklich ein absolut asoziales Kampf-Propaganda-Drecksblatt der Nazis. Und da konntest du das dann sozusagen mit Bildern sehen. Da sahst du dann diese verunglimpfenden Karikaturen und da sahst du irgendwie große Überschriften. Und da wurde immer gesagt, der Jude ist überpotent, gewalttätig, hat viel mehr Geld als wir, ist viel cleverer als wir, hinterlistiger, der wird uns immer austricksen, da haben wir keine Chance. Und um das zu verhindern, bringen wir sie jetzt um.
Und das, und an der Stelle muss man dann auch immer mal wieder das beliebte Ratespiel Juden in Deutschland, beziehungsweise Juden im Deutschen Reich bringen.
Ja, machen wir das jetzt?
Wie viel waren das? 400.000, 500.000?
Sollen wir was sagen oder sollen wir es hinterher erst nehmen?
Es war eine halbe Million.
Genau, es ist
im Land von wie viel Einwohner hat das Deutsche Reich
damals? 80 Millionen,
80 Millionen schon damals.
Also naja, etwas weniger. Also die schöne Frage lautet: Wie viele Menschen waren Juden am 30. Januar 1933? Und was ich gehört habe, war, dass die Bevölkerung auch ungefähr 80 Millionen war. Da bin ich aber vorsichtig, weil ich neulich auch, ich habe Hitler neulich selber mal gehört, da hat er was von 65 Millionen erzählt.
Ja, gut,
also,
aber das ist eine halbe Million immer noch wenig.
Genau, also wie viel waren es? Und es waren 599.000. Ah. Und von diesen 599.000 war die Hälfte arm, noch nicht volljährig oder uralt.
Aber so, die andere Hälfte,
die fielen völlig weg, was den Beruf angeht. So.
Aber gut, wer hätte das damals, also in der Bevölkerung, wer hätte das damals wissen können? Es gab diese statistischen Daten, die sind ja nicht einfach so verfügbar gewesen wie für unser einen heute.
Gut, aber jeder wusste, dass das Quatsch ist, weil jeder wusste, dass die meisten Juden, zum Beispiel gerade bei euch in Berlin, da hingen die Hälfte der Juden an der Armenküche.
Ja.
Also Zillemilieu, also Hinterhof. So. Und na klar gab es jüdische Rechtsanwälte, jüdische Ärzte, es gab jüdische Politiker, selbstverständlich. Okay. Aber es gab eben auch katholische und protestantische und keine muslimischen, die gab es da noch nicht. Aber jedenfalls Leute, die auch gar keiner Religion angehören, also und so weiter. Sie waren eine verschwindende Minderheit von 0,6%. So, das ist die Zahl. Und dann wurde aber gesagt, die Juden sind unser Unglück. Und dann kam diese Zahl auf von der Wannsee-Konferenz, 11 Millionen Juden müssen wir umbringen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es heute 11 Millionen Juden gibt. Ich glaube schon, wenn man alle Juden auf der Welt zusammenzählt, dann vielleicht. Aber ja, das ist einfach ein Konstrukt gewesen, haben sie einfach so gesagt. Ja. So, und dann stehst du dann vor Auschwitz und sagst, und dann haben die das wirklich gemacht. Die haben es wirklich gemacht. Und damit kommen wir zum wichtigsten Kern sozusagen der Nazis. Sie haben sich nichts ausgedacht. Sie haben alles aus der Bevölkerung aufgesogen. Sie haben es zu einem Konglomerat von Gedankenfetzen zusammengeschmiert in 25 Punkten im Jahr 1920 und es nie wieder geändert. Aber was sie wirklich gemacht haben, sie haben das extrem brutal in die Tat umgesetzt.
Ja.
Sie haben die Russen überfallen, sie haben Europa kaputt gemacht und sie haben die Juden umgebracht.
Ja.
Sie wollten, dass die deutsche Armee im Kaukasus ist. Sie wollten, dass die Juden vom Erdball verschwinden und dass die europäischen Völker den Deutschen untertan sind. Sie haben erreicht, dass die Russen an der Spree stehen, dass im Nahen Osten Israel gegründet wurde und dass die Deutschen für Jahrzehnte tatsächlich auch die Parias waren, beziehungsweise abhängig von ihren jeweiligen neuen Herren, gegen die sie im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Im Westen England, Frankreich, Amerika und im Osten Russland.
Ist das ein Muster? Weil wenn ich mir jetzt so angucke, was die Russen gerade machen mit ihrem Überfall auf die Ukraine. Die wollten die Ukraine im Grunde vom Antlitz der Erde tilgen, also in Russland irgendwie integrieren. Die betreiben da eine ausgedehnte Kulturvernichtung. Also überall, wo sie ukrainischen Kulturerzeugnissen habhaft werden können, werden die zerstört, geklaut oder sonst irgendwas gemacht. Gleichzeitig gelingt es ihnen aber nicht wirklich, Stattdessen treten Schweden und Finnland in die NATO ein.
Ja.
Das ist natürlich auf einer anderen Skala jetzt alles, aber gibt es da historischen Muster, dass immer wenn so ein Staat so einen imperialistischen Ausfall unternimmt, es danach im Grunde gegenteilige Ergebnisse gibt?
Absolut. Guck dir das Ergebnis des Ersten Weltkrieges an. Was die Kombattanten des Ersten Weltkrieges wollten, europäische Staaten, also Supermacht werden. Ja. Und im Ergebnis wurde es keiner. Die waren alle völlig fertig. Die neuen Supermächte waren die Russen und die Amerikaner. Die Russen erst später, die Amerikaner sofort. Zweiter Weltkrieg haben wir gerade gesagt. Und was in Russland angeht, ich habe ja schon des Öfteren gesagt, ich kann mir im Moment keine Lösung vorstellen, wie man mit Putin etwas erreichen kann. Ohne Putin schon. Und wir haben in der Sendung davor über den 1795 aufgeschriebenen, von Immanuel Kant aufgeschriebenen Plan im ewigen Frieden, in seiner Schrift zum ewigen Frieden, gesagt, man muss einen Frieden finden, der keiner Seite einen Gesichtsverlust bringt. So, und wenn wir das hinkriegen, dann würden wir zum ersten Mal tatsächlich, jedenfalls in der jüngeren Geschichte, zum ersten Mal dieses Prinzip verlassen und würden nicht wie Bismarck 1871 im Frieden mit Frankreich, hat die völlig gedemütigt. Der hat Elsass-Lothringen abgezwackt und den hohe Reparationen aufgedrückt. Im Deutschen Krieg gegen Österreich hat der Österreich überhaupt nichts aufgedrückt. Er hat gesagt, ihr könnt weiter da im Süden machen, was ihr wollt, aber so. Das heißt, der Sieger ist meistens schlecht beraten, sagen wir es mal vorsichtig so, seine Sachen komplett durchzusetzen. Und das würde in dem Falle auch der Fall sein. Das heißt, wenn die sich jetzt irgendwie einigen, dass die Ukrainer für, keine Ahnung, eine Mischkonstruktion im Donbass das akzeptieren, dass da die Russen irgendwie mitspielen und die Ukrainer es aber nicht ganz abgeben, dass man vielleicht auch in der Krim so eine Lösung findet und auf der Krim so eine Lösung findet und dass die Russen irgendwie sagen, gut, wir akzeptieren, dass die Ukrainer bewaffnet sein dürfen und wir schwören, sie nie wieder anzugreifen, irgendwie sowas. Und es gibt so ein bisschen Garantiemächte, die dann sagen, gut, die Chinesen und die Amerikaner und die Europäer oder die NATO, wir sorgen dafür, dass das jetzt bei euch friedlich bleibt und wir so, dann mag es sein. Aber wenn es einen Frieden gibt, wo die Russen sagen, wir behalten den Donbass, ihr könnt uns am Arsch lecken und dürft nie wieder in die NATO und dürft niemals in die NATO eintreten oder in die EU, dann wird es weiter Krieg geben. Das wird dann ein paar Jahre friedlich sein, aber danach geht's weiter. Ganz sicher. Egal, ob man jetzt nach Birkenau, nach Auschwitz fährt und sich das anguckt und ob es jetzt 1,1 Millionen oder 1,3 Millionen waren, die da umgebracht wurden oder ob die Gesamtzahl 6 Millionen oder 5,5 waren oder auch nur 3. Von mir, es ist auch nur 1 Million gewesen. Das ist völlig egal. Ja, es ist völlig egal. Es war das erste Mal, dass ein Staat mit allen seinen Möglichkeiten, legislativ, exekutiv und judikativ, eine bestimmte Gruppe, in diesem Falle Juden, so verfolgt hat, dass also da kann man schwer drüber reden, jedenfalls als Nicht-Jude, dass es möglicherweise so war, dass die Leute, die in Auschwitz waren, den Weg in diese Duschräume, in Anführungsstrichen, tatsächlich als besser empfunden haben, als weiter unter diesen Malträtierungen zu leben, denen sie durch die Nazis ausgesetzt waren. Das würde zum Beispiel erklären, warum sich die sich nicht gewehrt haben vor den Duschräumen. Wenn die da alle sitzen geblieben wären, dann hätte man vielleicht ein paar mit Maschinengewehrsalven umgebracht, aber nicht so viele. Aber da waren die nicht mehr zu in der Lage, weil sie vorher auf dem Gesetzeswege
über Jahre hinweg mürbe gemacht worden.
Genau. Und weil sie einfach, sie hatten, es war für sie kein Ausweg mehr ersichtlich und überall, wo sie hingegangen sind, nach Polen, nach Russland, überall waren auf einmal die Nazis, in Rumänien, überall. So dass auch alle Fluchtwege wurden auf einmal blockiert und waren nicht mehr erreichbar. Sodass das wirklich, da haben die einfach gesagt, so jetzt geben wir auf und sagen, okay, dann erschießen sie uns jetzt halt oder machen was weiß ich. Also das ist eine wirklich so furchtbare Erkenntnis, dass man mit auf diesem Wege eine gesamte Menschengruppe sozusagen fertig machen kann. Mhm. Ja, das sollten wir wirklich in Zukunft auf jeden Fall vermeiden, weil das
Denkst du?
Deswegen macht mich das auch so verrückt, wenn irgendwelche Neonazis von Deportationen sprechen, ja, und von nicht assimilierten Deutschen und dieser ganze Dreck, der da im Kopf bei denen rumgeht. Das ist einfach der Anfang vom Ende, der dahin führen wird, und zwar ganz sicher, dass Leute mit Gewalt hier rausfliegen, und wenn sie nicht gehen, werden sie umgebracht. Also es ist bald wieder soweit, und das befürchte ich wirklich.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Gerne.
Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Und die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 27. Januar 2025 auf Deutschlandfunk Nova.
Ist nicht tot.